Radio Sai, Deutschland.
Sai Ram und herzlich willkommen. Heute sind wir mit dem Mikrofon zu Gast bei Brigitte Dodz, unüberhörbar aus Wien. Aber Brigitte Dodz, das hört sich für mich eher norddeutsch als wienerisch an.
Ja, Dodz, das ist eigentlich ein plattdeutscher Name. Mein Ex-Mann kommt von der holländisch-deutschen Grenze und da ist Dodz ein gebräuchlicher Name.
Na schau mal. Und da wir gerade bei Namen sind, wann hast du das erste Mal den Namen Sai Baba gehört?
Ja, das muss so ungefähr 1992 gewesen sein. 1994 war ich dann zum ersten Mal in Indien.
Davon wirst du uns dann nach einer kurzen Musik erzählen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Da war ich im Sommer in Findhorn in Schottland in der spirituellen Community und habe an Seminaren teilgenommen. Und mir ist einfach aufgefallen, dass die Seminarleiter, die ich als die Besten empfunden habe, da ist immer dabei gestanden, das sind Devotees von Sai Baba. Und ich habe das aber irgendwie eher als Schwäche gesehen und mir gedacht, naja, jeder hat so seine Schwachstelle. Und habe also unter dem Namen Devotees und Sai Baba mir noch nichts vorgestellt.
Kannst du mal kurz drei Worte über Findhorn sagen für die Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht gehört haben? Das ist ja schon eine sehr alte Community, ne?
Ja, ich glaube, es ist eine der ersten spirituellen Communities im europäischen Raum. Es wurde von drei Leuten gegründet, Peter und Eileen Caddy und Dorothy McLean. Es befindet sich im Westen von Schottland. Es ist dort eigentlich ein eher karges Gebiet. Es ist Dünenlandschaft, Sand. Und die drei waren vorübergehend arbeitslos und haben sich in einen Wohnwagen zurückgezogen, im Winter auf einem verlassenen Wohnwagenpark, und haben einfach begonnen, weil sie viel Zeit hatten, mit der Natur intensiv Kontakt aufzunehmen. Also sie haben meditiert und Dorothy McLean hat dann von den Devas, den Naturgeistern, Botschaften bekommen. Und Eileen Cady hat, man könnte sagen, es ist also so wie Christus Energie empfangen, also die ist ein sehr reiner Kanal. Und sie haben genau nach diesen Anweisungen haben sie dann gelebt. Und das war zuerst eine ganz kleine Community und es wurde immer größer. Mittlerweile ist es eine sehr große Gemeinschaft, in der die Leute andere Wege des Zusammenlebens lernen wollen.
Was wolltest du da lernen?
Ich war so Mitte 30, verheiratet mit zwei Kindern und bin irgendwie in diese sehr passive Frauenrolle hineingeschlüpft und habe dann in Wien eine Frau kennengelernt, mit der habe ich gesprochen und habe gesagt, na, es müsste eigentlich eine bessere Art des Zusammenlebens gehen. Und sie hat dann gesagt, na, dann fahr nach Findhorn und schau dir das an. Dort wird einfach anders zusammengelebt. Das war dann mein Anstoß, dorthin zu fahren.
Da warst du aber spirituell noch nicht interessiert oder doch schon ein bisschen?
Da war ich nicht interessiert. Da habe ich mich sehr interessiert für Frauenfragen und war auch in Frauenrunden und war auch in der Friedensbewegung aktiv. Das waren irgendwie meine zwei Standpunkte.
Ja, und dann hast du in Findhorn das erste Mal den Namen Sai Baba gehört?
Ja, aber nur sehr am Rande. Und Sai Baba, das weiß ich nur, dass dort eben es Leute gegeben hat, die ihn als spirituellen Lehrer gehabt haben. Aber ich hatte damals noch kein Bild gesehen und habe das irgendwie nicht weiter bewertet.
Und wann kam das erste Bild?
Ja, das erste Bild, da war ich in Österreich, da habe ich an einer Woche teilgenommen, die hat geheißen Creative Refocusing. Da hat es einen Lehrer aus Australien gegeben, eigentlich ein Deutscher, Rainer Taeni, der jedes Jahr einmal nach Deutschland gekommen ist. Und er war Sai Baba Devotee, hat also dann dort auch das Bild im Gruppenraum stehen gehabt. Dort habe ich das Bild gesehen, habe das irgendwie noch immer nicht besonders bewertet und wir haben dann eine Meditation gemacht. Und in dieser Meditation habe ich dann geistige Lehrer gesehen. Also ich habe mich immer mit der Weißen Bruderschaft auseinandergesetzt und habe also gerne die theosophische Literatur gelesen und dann sehe ich also die spirituellen Lehrer, die Meister der Weißen Bruderschaft und alle in Schwarz-Weiß und vorne in Farbe steht also in Orange jemand. Und ich habe dann so geistig habe ich gefragt, was machst du da? Und er hat dann, also es war Sai Baba, er hat dann zu mir gesagt, ich bin einer von ihnen. Und habe das irgendwie entgegengenommen und dann habe ich das aber eigentlich wieder vergessen.
Hast du ein paar Namen parat von den aufgestiegenen Meistern der Weißen Bruderschaft?
Ja, das ist zum Beispiel Kutumi oder El Maria, dann die, also auch Christus, Dvolkul, der tibetische Meister. Ich habe also die Bücher von Alice Bailey sehr genau studiert, viele Jahre, und habe dann auch das war so mein Einstieg in das Spirituelle.
Und die ganzen Meister kamen in Schwarz-Weiß und Baba kam in Farbe.
Ja, das war ein ganz ein starkes Bild. Das sind einfach so Erlebnisse, die prägen sich dann sehr ein.
Das vergisst man nie, nicht?
Das ist einfach was Bleibendes. Das war die Energie auch sehr stark. Dadurch, weil ich die Bücher genau gelesen habe und studiert, bin ich mit dieser Energie gut vertraut und da war einfach die gute, vertraute Energie da und das war irgendwie genau die Schiene, auf der konnte ich natürlich Sai Baba gut annehmen.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, dann war das irgendwie wieder kein Thema und ich habe in der Zwischenzeit habe ich diese buddhistische Meditation intensiv gemacht, die Vipassana-Meditation. Und hatte dann vor, dass ich meine erste Indienreise mache, um zu meinem, das war also ein indischer Lehrer, der Vipassana gelehrt hat. Und das war eben im Jahr 1994 dann. Da hatte ich mich schon im Frühling angemeldet für diese Reise im Sommer. Und es war außer mir kein einziger Teilnehmer. Und die Reise wurde dann kurzfristig im Juni abgesagt. Ich war sehr enttäuscht. Weil es meine erste Indienreise war, habe ich mich am Anfang nicht getraut, das erste Mal allein nach Indien zu fahren und habe das irgendwie als abgeschlossen betrachtet. Und eines Abends bin ich zu einem Vortrag gegangen in Wien über den Meister Saint-Germain, über die violette Flamme. Und dann sind hinter mir zwei Leute gesessen, die also gesprochen haben, dass sie sich schon so auf ihre spirituelle Indienreise freuen. Und da habe ich so nach hinten gehört und dann in der Pause auch gefragt. Und sie haben mir dann eine Telefonnummer gegeben und ich habe am nächsten Tag dort angerufen. Eine freundliche Stimme, die Monika, die hat dann gesagt, ja, es ist also eine spirituelle Gruppenreise geplant und es hat gerade eine Frau abgesagt, es wäre jetzt ein Platz frei. Und was mir gut gefallen hat, sie hat dann gesagt, ich soll mir das Ganze in Ruhe überlegen und nicht sofort entscheiden. Und ich habe mich aber eigentlich sofort innerlich entschieden. Bin also dann in diese Reise eingestiegen und das war dann meine erste Reise nach Indien, Juli 1994.
War das eine Reise zu Sai Baba oder?
Es war eine Reise, die mit spirituellen Schwerpunkten und der letzte Schwerpunkt war Sai Baba. Es waren also kein übliches Sightseeing, sondern wir haben also lebende und schon hinübergegangene Meister besucht und spirituelle Stätten in Südindien. Das war ganz schön, diese vielen verschiedenen Energien, sowohl von den Plätzen, wo halt kein lebender Meister mehr ist, wo aber sehr viel Verehrung ist, als auch dort, wo ein lebender Meister ist, diese Energien zu spüren. Es war auch, wir haben uns jeden Tag in der Früh mit Oberton eingesungen und am Abend meditiert. Also es war ein sehr, sehr schöner Rahmen. Und wir wollten eigentlich nach Puttaparthi fahren, nur Baba war in diesem Sommer in Whitefield geblieben, weil die Nordbauten in Puttaparthi gerade gebaut wurden. Und deshalb war Baba in Whitefield. Und auf dem Weg nach Bangalore machten wir Halt in einem Waisenhaus. Und dort hatte uns schon unsere beiden Reiseleiter gesagt, jeder sollte sich so eine Bachblütenfläschchen, so ein Fläschchen vorbereiten. Dort gibt es die Möglichkeit, das heilige Amrit, das dort immer tropft, zu bekommen von dem Priester. Und wir durften im Tempel von dem Waisenhaus, durften wir jeder unser Fläschchen füllen mit der kostbaren süßen Flüssigkeit und dann ging die Reise nach Bangalore.
Thank you.
Ich nehme mal an, deiner Schilderung nach zu urteilen, dass es sich um das Waisenhaus in Mysore handelt. Und soweit mir bekannt ist, begann das Amrit zu fließen, nachdem Sai Baba das Waisenhaus vor ungefähr 30 Jahren, glaube ich, gesegnet hatte. Und dieses Wunder hatte ich gar nicht gewundert.
Nein, weil ich im Zuge dieser spirituellen Rundreise schon so viele Wunder erlebt hatte, Dinge, die wir für unmöglich erachten, dass aus dem Nichts Dinge entstehen oder dass jemand Gedanken lesen kann. Ich hatte einfach gemerkt, in Indien gibt es Dinge, die man bei uns für unmöglich erklären würde im westeuropäischen Raum. Und dort in Indien ist es ganz, ja, es gehört einfach dazu. Man hat diesen feinstofflichen Bereich nicht weggesperrt und für unmöglich gehalten. Und darum ist er einfach viel präsenter als für uns Europäer.
Dann seid ihr endlich bei Sai Baba angekommen.
Ja, als wir dann zu Sai Baba kamen, war das aber eigentlich alles nur Vorbereitung gewesen. Ich habe gemerkt, dass also alles andere auf der Reise, was wir erlebt hatten, waren also reine Kinkerlitzchen verglichen mit der Energie von Sai Baba, mit seiner Ausstrahlung, dass das wirklich, man könnte sagen, der Überbau ist und alles andere fügt sich wie ein Mosaik ein. Und das war mir bei der ersten Begegnung, als ich in Whitefield dort im Tempel saß, war mir das total klar. Und ich habe das also mit so einer Freude entgegengenommen, wie ein Kind das schönste Weihnachtsgeschenk entgegennimmt. Und das hat sich nicht verändert bis heute.
Ja, dann hast du zum ersten Mal Sai Baba gesehen, den du bisher ja nur aus der Vision kanntest.
Ja, wir wohnten also in Bangalore im Hotel, das hat Covery Hotel geheißen, gibt es jetzt nicht mehr, war so eine Pilgerherberge und sind mit dem Taxi in der Früh rausgefahren nach Whitefield und sind also dort hineingegangen in den Ashram und ich habe irgendwie ein freudiges Gefühl gehabt, so wie wenn jetzt was Schönes kommt und Sai Baba ist dann rausgekommen und ich war irgendwie wie, ja, ich habe mich also intensiv gefreut und gewusst, das ist jetzt mein Lehrer und das bleibt auch mein Lehrer. Also das war einfach ein endgültiges Freudengefühl. Ich bin sehr beschenkt worden an diesem Vormittag. Und das war zwar 1994, aber es hat sich einfach an diesem Gefühl nichts mehr geändert. Es hat sich eher vertieft. Es hat auch unsere Gruppe total gespalten, also diese 19er-Gruppe, die vorher, wir waren schon so gut, ein gutes Team. Und das war so, dass eigentlich auch sehr viele, die wollten diese Energie von Sai Baba überhaupt nicht. Und es war natürlich in einem viel größeren Rahmen als alles, was wir auf der Reise vorher gesehen hatten, weil da wurden wir persönlich betreut, empfangen und da waren, also in Whitefield waren wir halt nur einige wenige von sehr vielen. Und das, was also auch die Gruppe damals abgestoßen hat, waren die Sicherheitsvorkehrungen durch diese elektronischen Tore, dass man gehen muss. Und da, ja, also das war dann, irgendwie hat sich die Gruppe dann aufgelöst bei Sai Baba. Wir sind dann eigentlich nur mehr zu viert geblieben. Und diese 14 Tage waren vorbei und ich habe also beschlossen, die anschließende Woche natürlich bei Sai Baba zu bleiben und da das näher zu erforschen für mich. Und die anderen Gruppenteilnehmer sind dann jeweils dorthin, wo es ihnen am besten gefallen hat, gefahren und wir sind dann wieder gemeinsam nach einer Woche nach Hause geflogen.
Bist du ihm in der Zeit dann irgendwie näher gekommen oder ist er auf dich zugekommen damals? Gerade in Whitefield ist er ja noch sehr dicht vorbeigegangen.
Ja, er ist einige Male sehr dicht an mir vorbeigekommen. Es hat auch einige Fotos, also es wurden dort immer fotografiert und da hat es Fotos gegeben, wo ich ganz nahe bei Sai Baba bin und er hat zu mir nichts gesagt. Ich habe das nur beobachtet und war rundherum glücklich. Also ich glaube, dass ich bei diesem ersten Aufenthalt ein Interview oder ein Berühren der Füße, das wäre einfach noch zu intensiv gewesen. Also ich war so beschäftigt damit, die Energie auf mich wirken zu lassen und war eigentlich rundherum zufrieden.
Du hast eben gesagt, beim ersten Besuch, dann kam also der nächste Besuch.
Ja, das wurde dann ein jährlicher Besuch, immer im Sommer, weil ich Ferien hatte. Und das habe ich bis heute beibehalten. Das war einfach dann für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich einmal im Jahr zu Sai Baba fahre.
Also heute 2011 bedeutet das immerhin seit 18 Jahren.
Ja, und ich hatte dann beim zweiten Besuch das Glück, ein Interview zu bekommen mit der österreichischen Gruppe und dann 10 Jahre später ein weiteres Interview zusammen mit zwei Freundinnen. Also da waren wir nur zu dritt. Und das sind natürlich Geschenke, die kann man überhaupt nicht irgendwie, das ist unbeschreiblich schön, dass man sowas bekommt.
Da magst du jetzt auch nichts von erzählen?
Es ist an und für sich, waren zwei wirklich sehr private Interviews, wo er auf die ganz private Lebenssituation von mir eingegangen ist und sehr, sehr hilfreich eigentlich gesprochen hat. Was mich so fasziniert, ist einfach im Interview nicht den repräsentativen Sai Baba kennenzulernen, sondern den privaten, liebevollen Sai Baba. Und das zusammen zu erleben, ist natürlich wieder, das ergibt ein Ganzheitsbild. Wenn man im Mandir sitzt, dann ist er einfach der Repräsentant, der Avatar, der alles in die Wege leitet und überschaut. Und in den Interviews zeigt er sich eigentlich als Freund und geht auf die private Situation ein, also genau auf das, was ansteht im Umfeld. Er kennt die Familie, er kennt die Namen der Kinder, er kennt den Partner. Also er ist über alles informiert und sofort setzt er dort an und berät, gibt Hilfe. Er hat eigentlich in beiden Interviews, ich hätte diese Dinge, private Dinge eigentlich nie gefragt, weil mir das zu nichtig vorgekommen ist, sondern ich hätte wahrscheinlich irgendwie etwas über spirituelle Fragen geäußert. Und ja, also er hat wirklich mir sehr geholfen und hilft mir noch immer.
Wir, die wir dann ja draußen sitzen mussten während der Interviews, haben dann häufig gehört, wie drinnen schallend gelacht wurde.
Ja, es ist so, dass er eigentlich sehr natürlich und liebevoll einem entgegenkommt und dadurch nimmt er einem jede Befangenheit und irgendwie so jede Steifheit. Also man hat das Gefühl, man ist bei seinem besten Freund eingeladen, den man schon Jahrtausende kennt, seit immer kennt. Und man möchte natürlich eigentlich, dass das sehr lange dauert. Das ist auch dann so eine zeitlose Situation. Also ich hatte das erste Interview, war etwas kürzer, da waren wir in der Österreich-Gruppe, waren wir 14 Personen und da hat er einfach mit jedem von uns gesprochen. Und bei dem zweiten Mal nach 10 Jahren, da waren wir nur zu dritt und da hatten wir ein sehr ausführliches Interview. Es war also wirklich ein Geschenk, wo wir dann sehr, sehr glücklich waren. Da hat eine Österreicherin die Initiative ausgelöst. Sie hatte ihren letzten Tag in Buddhabati und hatte schon für den späten Vormittag das Taxi bestellt. Und Baba kam damals im Auto und
ich war bei dieser Szene anwesend, ich habe das gesehen. Soweit ich mich erinnern kann, war Baba ja schon am Rausfahren mit seinem Auto. Und sie hat sich ihm so ungefähr in den Weg geworfen. Die See war da, als wollten sie eigentlich zurückhalten. Dann hat Baba gesagt, go, und ist wieder nach oben gefahren, obwohl er eigentlich rausfahren wollte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, der Baba war schon im Hinausfahren. Und der Wagen wurde gewendet und zu unserer großen Freude kamen wir hinein und ich glaube, es war dann allgemeine Verwunderung. Ja, es war völlig ungeplant für uns.
Ja, welche Lehre von Baba ist denn für dich persönlich die wichtigste, die dich vielleicht transformiert hat, verändert hat?
Das, was mich vom Anfang an so angesprochen hat, war die Güte, die er ausstrahlt. Diese allumfassende Güte, die einfach etwas ist, an der kann ich unendlich lange lernen. Und das habe ich eigentlich bei jedem Besuch im Ashram, im Tempel, habe ich immer nur beobachtet, wie gütig er an die Menschen herangeht, wie er Situationen handelt, in völligem Gleichmut, liebevoll, anmutig. Und ich bin einfach immer nur gesessen jedes Jahr und habe das beobachtet und habe das, was ich aufnehmen konnte, aufgenommen. Und das hat mir vor allem in meinem Beruf als Lehrerin sehr, sehr geholfen.
Was hast du unterrichtet?
Also ich bin Grundschullehrerin, hatte also viele Klassen, habe dann auch in der Integration mit behinderten Kindern gearbeitet und habe dann auch einige Jahre mit Vorschulkindern gearbeitet. Und die letzten 8 Jahre bin ich mehr in Gruppen- und Einzelbetreuung gegangen im Förderbereich und habe also einige Spezialausbildungen gemacht, so wie Legasthenie oder Hochbegabtenförderung, und habe das abgedeckt, was man eigentlich im Klassenverband nicht abdecken kann. Und durch die Verbindung mit Sai Baba hat mir einfach das Unterrichten bis zum letzten Tag so viel Freude gemacht, dass ich fast nicht aufhören wollte. Also ich habe bis 63 gearbeitet, was also in Österreich relativ lang ist, und bin dann in Pension gegangen vor 1,5 Jahren. Und da hat mir Sai Baba sicher diese letzten 17 Berufsjahre unheimlich viel gegeben, weil ich konnte einfach immer das Unterrichten mit meinen persönlichen Fähigkeiten abstimmen. Also wenn ich gemerkt habe, die großen Gruppen sind nichts mehr für mich, habe ich also was verändert. Und ich habe dann also ein Jahr habe ich auch eine Schule geleitet. Und auch diese Erfahrung hat Sai Baba hat mich sehr unterstützt, weil das nicht einfach für mich war. Ich wollte es auch überhaupt nicht. Und also auch diese Erfahrung war dann. Und dann ist mir immer wieder der Palmblatt-Leser eingefallen, dass ich faktisch jetzt das Karma des Lehrens abschließe. Und jetzt als Pensionistin bin ich also ganz glücklich, dass das so gut gegangen ist.
Oh.
Du hattest gerade erwähnt, dass du beim Palmblattleser gewesen bist. Und das war für dich eine wichtige Begegnung?
Ja, ein sehr positives Erlebnis für mich. Also der Palmblattleser hat mir irgendwie gleich gesagt, in diesem Leben ist das Karma des Lehrens abzuschließen. Und das ist irgendwie ein wunderbares Gefühl, wenn man in diesen alten Palmblättern, wenn da etwas drinnen steht, was man auch tatsächlich lebt.
Haben denn deine Kollegen irgendwie eine Veränderung an dir gemerkt, als du aus Indien zurückkamst?
Ich bin eigentlich immer aus Indien zurückgekommen und war sehr gestärkt und strahlend. Und das, glaube ich, haben schon alle gemerkt. Und es wussten auch alle meine Kolleginnen, dass ich einfach seit meiner ersten Indienreise Indien wirklich als Land sehr liebe. Und ich habe auch immer viel erzählt von Indien. Und im Rahmen der Erzählungen war natürlich Sai Baba auch dabei, aber als ein Aspekt von Indien.
Nun hatte ich dich ja gerade gefragt nach der für dich persönlichsten Botschaft von Swami. Und du hast jetzt gesagt, seine Güte, so, das ist aber ja nicht so wirklich die Lehre, die ich meinte. Gibt es denn dann noch eine andere Botschaft von Sai Baba, die du außer seine Güte im Alltag umsetzen kannst?
Ich hatte also bei meinem ersten Interview, also da hat Sai Baba mich angeschaut und hat zu mir gesagt, I know you, I understand you. Ich kenne dich und ich verstehe dich. Und da liegt für mich dann schon alles, was ich selber umsetzen und lernen kann, von Sai Baba drinnen. Das heißt, Menschen zu verstehen, Situationen zu verstehen und ja, sie zu schätzen. Das war irgendwie so die Anfangsbotschaft, die ich bekommen habe bei meinem zweiten Besuch, als ich das Interview hatte. Und das erachte ich als das Wichtigste.
Also die fünf menschlichen Werte insgesamt?
Ja, diese fünf menschlichen Werte, die ja jeder in sich trägt und die ja da mit diesen zwei Sätzen, ich kenne dich, ich verstehe dich, habe mir gedacht, das brauche ich ja auch nur auf alle anderen umlegen. Da bin ich meine ganze Inkarnation lang beschäftigt.
Wie gehst du um mit dem Thema, du bist Gott?
Ja, das ist etwas, was wunderschön ist. Es ist eine ganzheitliche Botschaft. Also nicht nur er ist Gott, sondern ich bin auch dabei. Und ich kann es eigentlich immer mehr umsetzen und verwirklichen. Und es ist eine lebenslange Aufgabe. Es erfüllt mich einfach nur mit Freude und ich weiß, dass es stimmt. Und einmal bin ich näher dran an diesem Gottesbewusstsein, einmal weiter, nicht? Aber es ist etwas, ein Weg, auf dem man geht. Und bei dieser spirituellen Rundreise durch Südindien war es auch für mich eine erstaunliche Erfahrung, dass nahezu auf allen Tempeln neben anderen Symbolen auch das, was wir als Hakenkreuz bezeichnen und die Inder als Swastika zu sehen war. Und das hat mich am Anfang schon sehr erstaunt, weil ja in unserem deutschsprachigen Kulturraum dieses alte Symbol in denkbar schlechtester Erinnerung ist. Und in Indien findet man also Swastika, das Sonnenrad, auf allen Tempeln. Und ja, eigentlich auch, wenn man sich Figuren kauft, Krishna, Rama, Ganesha-Figuren, dann ist das also neben anderen Symbolen wie die Sonne, das Dreieck, Viereck, ist also einfach auch dieses Sonnenrad überall vertreten. Das war für mich eine sehr neue Erfahrung und ich kann mir vorstellen, dass es für jemanden, der dies auch zum ersten Mal sieht, sehr befremdend ist.
Und das Swastika ist ja im Ursprung eigentlich ein Segenszeichen.
Ja, und ich hatte dann eine zweite Erfahrung in diesem Bereich. Da machte ich eine Reise nach Shirdi, zu dem Wallfahrtsort Shirdi in der Nähe von Bombay und fuhr mit dem öffentlichen Bus und neben mir saß ein indischer Student und las auf Englisch das Buch von Hitler, Mein Kampf. Und ich bin vor Schreck erstarrt und habe ihm also zurechtgewiesen und habe gesagt, dieses Buch ist bei uns verboten. Und er hat das überhaupt nicht verstanden. Also im Rahmen seines Geschichtsstudiums wird das auch angeboten. Und Ich war also wirklich erst völlig entsetzt und hätte ihm am liebsten das Buch weggenommen. Er hätte das nicht verstanden. Und habe also über diese Dinge dann schon im Laufe der Jahre nachgedacht, dass natürlich wir aufgrund unserer sehr, sehr negativen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg, wir sind da so sensibilisiert und können mit dem Thema Rassen, Völker, Nationen, also da können wir noch nicht richtig damit umgehen. Das wird noch einige Zeit brauchen. Die Inder hatten diese Erfahrung nicht, die sehen das einfach wertneutral. Man könnte das vielleicht damit vergleichen, wenn wir vom indischen Kastensystem hören, können wir das eigentlich auch wertneutral sehen und uns dafür oder dagegen entscheiden, es vielleicht kritisieren, aber es hat nicht diese elementare Gewalt, dass wir vor Schreck erstarren. Die Inder sind zum Beispiel, was das Kastenwesen anbetrifft, also was das betrifft, sind sie also nicht wertfrei. Nicht? Die haben da ganz ihre persönliche Sache, sind sehr empfindlich. Und vielleicht könnte man das mit dem Swastika-Sonnenradzeichen vielleicht ein bisschen auf diese Art und Weise erklären. Das war eine sehr interessante Erfahrung im indischen Bus mit dem Studenten, der den Kampf gelesen hat und überhaupt sich nicht verstanden hat, warum ich in Entsetzen ausgebrochen bin.
Du warst auf dem Weg nach Shirdi?
Ja, ich hatte also nach einigen Jahren, als ich also immer im Sommer Buddha Party besucht habe, hatte ich also auch dann die, die Bilder von Shirdi Baba gesehen, der früheren Inkarnation von Baba. Und auch diese gütigen Augen, die also Shirdi Baba hat, und der gütige Gesichtsausdruck, der hat mich also wirklich sehr berührt. Und ich hatte den Wunsch, den Ort Shirdi zu besuchen. Und zwei Freundinnen hatten also auch diesen Wunsch und wir beschlossen, das gemeinsam zu machen. Wir übernachteten in Bombay im Baba Ashram Dhammakshetra und in der Früh gingen wir zum Busbahnhof und nahmen den normalen Linienbus nach Shirdi. Das war eine furchtbar anstrengende Reise über ein sehr karges Gebirgsland. Der Bus war nicht gepolstert, keine Fensterscheiben, staubig. Und wie gesagt, der Student neben mir mit dem Kampf, mit der Lektüre von Hitlers Mein Kampf. Und wir waren also in diesem, es war ein vollgestopfter indischer Bus, wir waren die einzigen Westler, nur indische Familien. Und es gab, ich weiß, es gab dann noch zwei Busstopps, wo die Inder immer gegessen haben. Und es ist zwar nur 160 Kilometer entfernt, glaube ich, Bombay, Shirdi, aber wir fuhren stundenlang, weil die Straße so schlecht war. Und wir waren jedes Mal, wir drei Europäerinnen, waren jedes Mal fix von einer indischen Familie eingeladen bei jedem Stop und mussten also da einfach, ob wir wollten oder nicht, also wir waren so ganz was Besonderes, also die, dass wir dann nach Shirdi fahren. Also da haben wir die Gastfreundlichkeit der Inder wirklich kennengelernt. Und auch auf der anderen Seite dann wieder die Grenzen dieser indischen Gastfreundlichkeit. Denn wenn sie uns fragten, ja, warum kommen wir nach Shirdi und wieso wissen wir überhaupt von Shirdi, dann habe ich also erzählt, dass ich also zu Satya Sai Baba fahre. Und dann ist das also immer komplett umgeschlagen. Und die Inder, diese freundlichen Inder, haben dann begonnen zu schimpfen und sagen, na, das ist nicht dasselbe. Und bin dann draufgekommen, sehr viele Inder, die also glühende Shirdi-Verehrer sind und mit Satya Sai Baba überhaupt nichts anfangen können. Das heißt, es überfordert sie wirklich, dass da jetzt in anderer Inkarnation, dass das weitergeht mit der Energie. Ja, wir kamen dann nach Shirdi und haben einfach dort in einem Hostel haben wir ein Quartier genommen und haben uns die Stätten, diese Wirkstätten von Shirdi Sai Baba angeschaut.
Also den Tempel und die Moschee, wo er übernachtet hat, oder was für Stätten meinst du?
Ja, den Tempel und die Moschee. Und
die gibt es noch?
Die gibt es noch. Also im Tempel wird also immer Puja gemacht. Da ist also sehr indisch. Also ich weiß, wir sind da in die Nähe von Shirdi gekommen und das war die ganze Luft, das war so dunkel. Also es wurde da nur geräuchert, verbrannt und Weihrauch und Räucherstäbchen. Also das Shirdi hat mich sehr erinnert. Als Kind habe ich mich immer gefürchtet mit der schwarzen Madonna. Ich glaube, dass mir das als Kind halt zu schwer war. So 1950, 52. Rauchgeschwängerte Luft, Gesänge und irgendwie ja, so Prozessionen, die ständig da im Tempel am Priester vorbeigingen. Das Schöne war dann das Verweilen in der Moschee. Da konnte ich mich ganz ungehindert dort irgendwo hinsetzen und da habe ich gemerkt, ja, das ist ja Baba. Und da sind mir gleich die Tränen vor Freude gekommen, weil es so ein Wiedererkennen von Babas Energie war. Ja, er ist in Shirdi gewesen und jetzt ist er in Puttaparthi. Da gibt es eigentlich überhaupt keine Frage, es ist so. Und wir waren zwei Tage in Shirdi und ich glaube, es war auch mein letzter Aufenthalt in Shirdi. Aber Shirdi Baba und Satya Baba sind eins, da bin ich überzeugt.
To God, love all
bist ja Lehrerin gewesen. Gibt es ein Buch von Sai Baba, was du Leuten, die nichts von Baba wissen, empfehlen würdest zu lesen? Ein Buch, was dich berührt hat?
Ja, es ist so, dass meine persönliche Begegnung eigentlich das Wichtigste war und die Bücher sind erst nachher gekommen. Also für mich war einfach die Energie, die Baba hat, die ich aufgenommen habe, der persönliche Anblick, das war genau das auslösende Moment. Ich habe bei meiner ersten Indienreise dann entdeckt, dass es auch Bücher über Baba gibt und habe mir für den Rückflug das Sandweiß-Buch Der Heilige und der Psychotherapeut gekauft und im Flugzeug gelesen. Als ich dann zu Hause war, habe ich dann auch entdeckt, dass es Sai-Gruppen gibt und auch in Wien und Sai-Literatur und habe also die Vahinis gelesen, wobei ich denke, dass durch die persönliche Begegnung oder die Meditation oder das Gebet, dass einfach da das Intensivere entsteht.
Dann danke ich dir, dass du das mit uns geteilt hast.
Danke, ich habe eine Freude gehabt, das zu teilen. Danke auch.
Damit sind wir für heute wieder am Ende unserer Sendung von Radio Sai Global Harmony Deutschland, in der wir mit dem Mikrofon heute bei Brigitte Dotz während ihres jährlichen Besuchs in Prashanthi Nilayam waren. Wenn Sie diese oder eine andere Sendung gern noch einmal hören möchten, dann können Sie dies ganz einfach unter www.radiosai.de. Und wir empfehlen Ihnen auch noch unseren Newsletter zu bestellen, der jeden Freitag erscheint und Sie über die Sendung am folgenden Sonntag informiert. Für heute danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Evelyn Seliger.